Ja, das Thema Dankbarkeit hat auch mich berührt und noch weiter mitbewegt und es wird mich wahrscheinlich noch mein ganzes Leben lang weiter bewegen. Weil es einfach Gott ist, dem wir unsere Dankbarkeit geben können, weil er uns so viel gegeben hat. Und ich begrüße jetzt auch den Stream ganz herzlich, alle, die so dabei sind, in dieser Zeit der Begegnung mit Gott. Weil wir hier ja nicht nur informiert oder inspiriert werden, sondern weil Gott hier ist und diese Zeit so etwas ganz Besonderes macht und uns mit hineinnimmt in eine Begegnung mit sich selber, mit Gott. Ja, wir haben schon viel darüber gehört, über Sättigung und Sehnsucht, über die Sehnsüchte. Und es ist spannend, wenn man jung ist, dann sind diese Sehnsüchte größer. Und man denkt, sie werden noch erfüllt. Und man geht von einem zum nächsten und denkt, wenn ich dann anfange zu arbeiten, dann geht das Leben los. Und dann merkt man, oh, Arbeit, naja. Und dann denkt man, ja, wenn ich dann meine Partnerin habe, die Frau, die Traumfrau, die Liebe des Lebens, den Prinzen, der auf seinem Ross daherkommt. Ja, bei dir eine Prinzessin. Für Frauen ist sie oft der Prinz. Für alle, die dem Stereotyp entsprechen, das müssen ja nicht alle. Aber dann merkt man, während das Leben vorangeht, diese Dinge, die sättigen einem, die erfüllen die Sehnsucht, aber nur kurz und dann geht es wieder weg. Und dann hofft man vielleicht auf was Neues oder man wird eifriger, man strengt sich vielleicht mehr an oder irgendwann ändert sich das und vielleicht denkt man, ja, ich bin einfach falsch, was stimmt mit mir nicht oder es macht sich so eine Mühe bereitet, man denkt, ja, es geht halt nicht. Und während das Leben vorbeischreitet, merkt man dann, okay, das mit der Sättigung war vielleicht doch nicht so mit diesen Sehnsüchten. Und gegen Ende vom Leben, da kann ich jetzt nicht so viel drüber sagen, wie das dort ist, das müsst einige von euch mir erklären. Aber die Sehnsüchte sind am Anfang stärker und am Schluss werden sie anders. Gelassener. Ja. Oder manche geben auch auf und sagen, das gibt es nicht. Oder wieder andere sagen, mir wurde alles verbaut in meinem Leben und es entwickelt sich so eine Bitterkeit und man denkt, ja, nur wegen dem und wegen dem und wegen dem bin ich nicht gesättigt. Ja, aber das ist eigentlich, was Menschsein ausmacht. Man sucht nach was Tieferem. Und dieses Wort von Jesus, ich blende das gerade mal ein. Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Dieses Wort von Jesus spricht genau in diese Sehnsüchte hinein, weil Jesus spricht natürlich nicht nur von Brot, das wir essen können, sondern von was Tieferem, weil Menschsein das ausmacht, dass es um was Tieferes geht. Wir werden heute die Story anschauen, wie Jesus sagt, dass er die ultimative Sättigung ist. Und das Ganze, was Jesus hier sagt, ist eingebettet in eine längere Geschichte. Wenn Jesus diesen Satz, ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, wenn er den einfach so ins Blaue hinausgesagt hätte, dann wäre der wahrscheinlich recht wirkungslos verklungen. Aber Jesus hat den in eine ganz spezifische Situation hineingesprochen. Und zwar am Anfang von dieser Situation, von diesen Begebenheiten, waren 5.000 bis 10.000 Menschen, die Hunger hatten. Die waren irgendwo auf einem Feld, weit abgelegen von den Dörfern, und die hatten Hunger. Und dann macht Jesus für diese 10.000 Essen. Und zwar gibt es da einen Junge, der hat Brote und 5 Brote hat er und 2 Fische. Und Jesus vermehrt die, bis alle satt werden. Und das ist eine unerklärliche Situation gewesen, eine recht wundersame Situation gewesen. Die Leute, die das beobachtet haben, die waren schwer beeindruckt von dem, was dort passiert ist. Das merkt man an der Reaktion, von die nachher passiert sind, was die Leute im Nachhinein gemacht haben, nachdem das passiert war. Und Jesus hat wundersam gesättigt dort, ein Wunder gemacht der Versorgung. Und Jesus macht damit deutlich, er versorgt. In unserem Hunger, in unserer Sehnsüchte versorgt Jesus. Und es ist etwas, das schon so viele Christen erfahren haben, dass Gott versorgt. Es gibt so viele Stories von Christen, die erfahren haben, ich habe gebetet und Gott hat ein Wunder getan. So Leute, die Geld gebraucht haben, sie, und am nächsten Tag hat Gott irgendwie, waren da einfach Geld im Briefkasten, der exakte Betrag, obwohl niemand wusste, wie viel Geld sie wirklich gebraucht haben. Und wir erleben oft Gottes Versorgung in so eindrücklicher Weise. Ich habe das in meinem Studium unglaublich oft erfahren. Und ich habe auch nicht nur finanzielle Versorgung erfahren von Gott, sondern auch andere Sachen. Zum Beispiel kann ich mich erinnern, einmal war ich entmutigt und ich habe mir überlegt, wem soll ich jetzt anrufen, mit wem soll ich mich treffen, wo kann ich ein bisschen Ermutigung kriegen. Und dann habe ich das Gott hingelegt und zack, ruft mir jemand an. Und wir haben schon lange nicht mehr telefoniert gehabt. Und es war so ein gutes Gespräch, es hat mich so auferbaut. Und man merkt einfach, Gott versorgt, Gott tut Wunder der Versorgung. Für die Leute, die dort das mitgekriegt haben, dass Jesus für 10.000 Nahrung gemacht hat, war das so beeindruckend, dass sie Jesus sofort zum König machen wollten. Sie wollten ihn zum König erheben und er musste sich heimlich wegschleichen von ihnen, damit nichts Komisches passiert wäre. Und in der Geschichte, in diesem Kapitel, das ist im Johannes 6, zieht sich dann Jesus zurück und verbringt Zeit alleine mit Gott, mit dem Vater. Er ist alleine mit dem Vater. Und die Jünger schickt er über den See. Und sie fahren mit dem Boot über den See in der Nacht, während Jesus alleine ist. Und ein Sturm entfesselt sich auf dem See. Und das ist einfach so in der Mitte von in diesem Kapitel, dieser Sturm. Und dann Jesus, wie er über das Wasser geht, weil er die Jünger einholen möchte. Und er erreicht sie, während sie auf dem Sturm sind. Und auf einen Schlag ist der Sturm vorbei und sie sind auf der anderen Seite. Es macht wie so plupp und sie sind drüben, wo sie hinwollen. Und während Jesus sich sozusagen davongestohlen hat von der Menge, die ihn zum König machen wollte, nach diesem Wunder, suchen diese Menge. Viele von diesen 5.000 bis 10.000 Menschen suchen Jesus danach, weil sie seine Sättigung erlebt haben. Und sie sehen, dass Jesus irgendwie weg ist und sie nehmen Boote und sie fahren rum und sie suchen ihn. Sie suchen ihn sehr ausführlich und Jesus zu suchen ist was ganz Bedeutsames für unser Leben. Und überhaupt zu suchen und nicht sofort aufzugeben. Jesus sagt, wer sucht, der findet. Wer anklopft, dem wird aufgetan. Und das ist eine Lebensweisheit, die nicht nur in geistlicher Hinsicht zutrifft, sondern auch sonst. Wer nicht locker lässt, erlebt einen Durchbruch. Und wer warten kann, wird belohnt. Ich denke manchmal, wir haben so wenig von Jesus, weil wir so wenig ihn suchen. Wir haben so wenig von seiner Versorgung, weil wir so wenig bitten. Wir würden viel mehr von seinem Eingreifen erleben, wenn wir mehr einfach nach ihm fragen, nach ihm suchen. Wir würden viel mehr von der Veränderung in uns merken, die Jesus in uns tut, wenn wir nach Jesus suchen und ihn einfach bitten, komm, lass dich finden, lass dein Wirken in mir was bewegen. Und es ist so, dass manchmal Gott uns völlig unerwartet beschenkt, dass einfach irgendwie ein Geschenk vom Himmel fällt, direkt vor unsere Haustüre. Aber oft möchte Gott unsere ersten Schritte gebrauchen, um uns dann zu versorgen. Und wenn er sagt, klopft an, so wird euch aufgetan, dann kann dieses Anklopfen nicht passieren, wenn wir in unserem Bett liegen bleiben, sondern wir müssen aufstehen und hingehen und anklopfen. Und das ist nicht viel, was wir machen müssen, aber wir müssen was machen. Die 5 Brote bringen, die 2 Fische bringen und Gott tut dann so viel mehr daraus. Und wir machen diese Erfahrung, dass Gott versorgt in unserem Leben. Wenn wir zurück in die Geschichte gehen, suchen diese Leute also Jesus. Viele von diesen 5.000, sie suchen ihn und dann, während sie ihn suchen, passiert was ganz Spezielles. Und das wollen wir uns jetzt anschauen. Und wir lesen dazu noch einen längeren Abschnitt aus diesem Text, Wir lesen das und ich entfalte das nach und nach. Es ist nicht gerade alles sofort offensichtlich, was damit gemeint ist. Wir lesen jetzt das einfach. Und auf der anderen Seite des Sees fanden sie ihn dann auch. Rabbi, das heißt Lehrer, fragten sie ihn, wann bist du denn hierher gekommen? Jesus entgegnete, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Statt euch nur um die vergängliche Nahrung zu kümmern, bemüht euch um die Nahrung, die Bestand hat und das ewige Leben bringt. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn ihn hat Gott, der Vater, als seinen Bevollmächtigten bestätigt. Und dann folgt eine Auseinandersetzung zwischen Jesus und der Menge. Da fragten sie ihn, was für Dinge müssen wir denn tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Jesus antwortete, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Doch nun sagten sie, wenn wir dir glauben sollen, dass du von Gott gesandt bist, dann lass uns ein Wunder sehen, das es uns beweist. Wo bleibt dieser Beweis? Damals in der Wüste haben unsere Vorfahren Manna gegessen, wie es ja auch in der Schrift heißt. Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Jesus erwiderte, ich sage euch, das Brot vom Himmel hat euch nicht Mose gegeben, es ist mein Vater, der euch das wahre Brot vom Himmel gibt. Denn das Brot, das Gott gibt, ist der, der vom Himmel herabkommt und der Welt das Leben schenkt. Herr, sagten sie da zu ihm, gib uns immer von diesem Brot. Jesus antwortete, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Okay, was passiert hier? Die Leute haben endlich Jesus gefunden, weil er sie so krass versorgt hat. Aber er enttarnt erstmal ihre Motive. Er enttarnt erstmal ihre wahren Motive. Er sagt, ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Und er meint das durchaus vorwurfsvoll. Und jetzt ist wichtig zu bemerken, Jesus hat nichts gegen Essen und nichts dagegen, dass wir Hunger haben und Essen suchen. Weil Jesus hat dem Volk Israel ein Land versprochen, in dem Milch und Honig fließt. Und das erste Wunder, was Jesus gemacht hat, ist, dass er guten Wein in Fülle gemacht hat. Also Jesus hat nichts gegen Essen, aber Jesus hat etwas dagegen, wenn wir die Dinge, die nicht die wichtigsten Dinge sind, als die wichtigsten Dinge in unserem Leben hinstellen. Er hat nichts dagegen, dass wir Essen fest lieben, aber er möchte nicht, dass wir es zu feste lieben. Und das gilt für so viele Dinge in unserem Leben. Augustinus ist einer von den ganz großen Theologen, der hat gesagt, was Menschsein ausmacht, ist, dass wir lieben. Wir lieben unsere Karriere, wir lieben unsere Ehe, wir lieben unsere Kinder, wir lieben Komfort, wir lieben Entspannung, wir lieben Shopping. Das, wir lieben Dinge, wir geben uns diesen Dingen hin, die nehmen uns ein. Und er sagt aber, das Problem ist nicht, dass wir solche Dinge lieben, das Problem ist, dass wir eine falsche Reihenfolge von der Liebe haben, dass wir die wichtigsten Dinge nicht am meisten lieben und die wenigsten Dinge am wenigsten und die mittelwichtigen Dinge mittelfest lieben, sondern dass das sich vertauscht in unserem Leben. Und wenn wir die Dinge, die wir am wenigsten lieben sollen, am meisten lieben, dann zerstört das Dinge. Wenn du deine Karriere mehr liebst als deine Ehe, dann zerstört das deine Ehe. Wenn du deine Kinder mehr liebst als Gott, dann wirst du sie entweder versöhnen oder in deinen Erwartungen ersticken. Wenn du Geld machen zu fest liebst, denn die Bibel redet auch von Reichtum, es gibt nicht so viel gegen Reichtum, aber wenn du Geld machen zu fest liebst, dann tust du deine Arbeiter ausnutzen und die Welt zerstören. Also was Jesus immer wieder tut, er macht die Dinge wie Geld und Sehnsüchte und Sexualität, er macht die nicht schlecht, er verteufelt sie nicht, sondern er weist ihnen den richtigen Platz zu. in unserem Leben. Er ordnet sie am richtigen Ort ein. Er will bestimmen, was am allerwichtigsten ist. Er will bestimmen, was wir nur ganz wenig lieben sollen und was wir ganz feste lieben sollen. Und es ist so, es gibt einen Zusammenhang zwischen dem, es gibt einen Zusammenhang zwischen Liebe und Sättigung. Das, was du am allermeisten liebst, ist das, wovon du dir Sättigung erhoffen tust. Und darum lieben Männer ihre Karriere zum Teil so fest, weil sie sich davon Sättigung erhoffen. Oder darum ist die große Liebe zu finden, der große Traum von vielen jungen und auch von nicht jungen Menschen. Wenn man das, was man am allermeisten liebt, davon erhofft man sich Sättigung. Und Jesus möchte das enttarnen. Er möchte enttarnen, was keine Sättigung gibt. Und was passiert, wenn man von Dingen Sättigung erwartet, die nicht dazu gemacht sind, Sättigung zu geben? Ein Ehepartner ist nicht dazu gemacht, Sättigung zu geben, sondern er ist gemacht, geliebt zu werden. Eine Karriere erfüllt nicht, sondern sie macht einsam. Und Konsum und Komfort zu lieben, sättigt auch nicht, sondern macht nur schlapp und betäubt einem irgendwie. In dieser Geschichte erwähnen die Menschen das Manna, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und Manna war so, als sie durch die Wüste gingen, 40 Jahre lang, und kein Essen hatten, weil es Wüste war, hat Gott ihnen so kleine Körnchen gegeben. Die waren jeden Morgen auf dem Boden und man konnte die zusammensammeln und essen. Und die waren süßlich und sättigend. Aber wenn man sie aufbewahrt hat, über Nacht sind sie verfault. Die waren nur einen Tag lang haltbar. Und das ist mit den Dingen von unserem Leben. Sie geben Sättigung, aber nur kurz. Und dann verfault es. Und was macht wirklich satt? Jesus sagt, ich mach wirklich satt. Und das ist eine provokative, eine steile These. Das ist eine These, die wir als Menschen wie getestet haben wollen. Wir wollen nicht vielleicht unser Leben irgendjemandem geben, der rumgelaufen ist und gesagt hat, hey, wenn ihr mich habt, dann habt ihr alles. Aber Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Was Jesus meint, ist, dass wir ihm vertrauen sollen in dieser Hinsicht. Warum? Weil er zu Gott führt. In der Tat ist es sogar so, dass durch Jesus Gott zu den Menschen gekommen ist. Und Gott bei uns, das ist das, was wirklich sättigt. Indem wir merken, dass Gott bei uns ist, dass er uns liebt. Wenn wir merken, hier sind wir bei Gott und Gott ist bei uns und da ist eine Liebe und eine Nähe und eine Verbundenheit und eine Hingabe vorhanden, dann stellt sich Sättigung ein. Die Versorgung, von der wir ganz am Anfang gehört haben, dass Gott beschenkt, dass er dazumals diesen 10.000 Menschen Essen geschenkt hat und auch uns heute so viele Dinge schenkt. Das sind Zeichen seiner Liebe. Aber das ultimative Zeichen von Gottes Liebe, das ist nicht seine Versorgung im Alltag, nicht, dass er uns Schmerzen nimmt oder uns vieles Dinge gibt. Das ultimative Zeichen von Gottes Liebe ist das Zeichen, das er uns am Kreuz gegeben hat. Und darum ist dieses Kreuz ja auch dieses Symbol, das die ganze Welt markiert, das oben auf die Welt draufgestellt wurde, das Zeichen, Gott beschenkt uns, Gott liebt uns. Und was hat das Kreuz mit Brot zu tun, fragst du dich. Und überleg mal, alles, was du isst, alles, was du essen tust, musste sterben. Wenn du ein Brot isst, dann sind da Körner drin, die von einer Pflanze genommen wurden, die man getötet hat. Und die Körner selber hat man gemahlen und dann hat man sie gebacken und dann waren sie wirklich tot. Und sie waren tot, damit du leben kannst, weil wenn wir nichts essen, dann würden wir nicht leben. Es ist wie die Pflanzen sterben stellvertretend dafür, dass wir leben können. Und es ist irgendwie eine interessante Art und Weise, wie die Welt aufgebaut ist, dass jemand stellvertretend sterben muss, dass wir essen können. Und wenn wir Tiere essen, dann wird das extrem deutlich, auf jeden Fall, wenn man schon mal bei einem Schlachthof war oder auf der Jagd. Aber auch das Brot. Das Brot muss kaputt gemacht werden. Es muss gebrochen oder zerschnitten werden, damit es uns sättigen kann. Wenn das Brot ganz bleibt, dann kann es uns nicht sättigen. Dann verhungern wir. Und Jesus sagt, ich zerbreche mich, damit ihr leben könnt. Ich zerbreche mich, ich mache mich verletzlich. Gott macht sich verletzlich und sterblich, damit wir ihn aufnehmen können. Und darum ist das Kreuz dieser Ort, wo Jesus zerbrochen wurde, damit wir Leben finden können. Weil wenn wir in diese Nähe, wenn wir Jesus haben wollen, wenn wir ihn aufnehmen wollen, wie er sagt, dass wir das Brot in uns aufnehmen sollen, wenn er Teil von uns werden soll, dann muss wie weggetan werden, was uns hindert, bei Gott zu sein. Und wir kennen das wahrscheinlich alle, wenn wir Christen sind, dass die Sünde uns trennt von Gott, dass Dinge, die wir nicht gut gemacht haben, wie eine Wiedergutmachung brauchen. Dass man nicht einfach sagen kann in seiner Ehe, egal, dass ich mich gestern richtig scheiße verhalten habe, heute wollen wir einfach wieder uns gern haben, sondern wie man merkt, es braucht eine Entschuldigung und es braucht wie diesen Blick, der sagt, nee, ich will das wieder gut machen, ich will dich mit wirklicher, inniger Liebe gerne haben und gerne auch Opfer für dich erbringen. Und das Gleiche hat Gott mit uns getan am Kreuz. Und so ist das Kreuz das ultimative Zeichen seiner Versorgung, weil in dieser Gemeinschaft mit Gott die Sättigung zu finden ist. Und es gibt noch einen weiteren sehr spannenden Punkt in dieser Geschichte hier, die wir angeschaut haben. Und zwar, am Anfang hatte Jesus diese 5.000 oder 10.000 Menschen, die ihm nachgelaufen sind, die ihn zum König machen wollte. Und dann erklärt ihnen Jesus, was er wirklich ihnen geben will, wer er wirklich ist. Er zeigt ihnen, schaut, das ist mein eigentlicher Auftrag, dafür bin ich hier, das kann ich euch geben. Und am Schluss von diesem Kapitel 6, wenn ihr das mal durchlässt, ist es relativ lang, weil da eine ganz, ganz lange Auseinandersetzung dazwischen ist, zwischen Jesus und dieser Menge. Am Schluss laufen alle weg. Das ganze Volk, das ihn am Tag zuvor noch zum König machen will, das läuft weg. Es geht irgendwo weg. Und es ist richtig erschütternd, wenn man das liest, weil Jesus sagt zu seinen Jüngern, wollt auch ihr mich verlassen, zu diesen einzigen 12, die noch geblieben sind. Man spürt es richtig in Jesus, wollt auch ihr jetzt weggehen, dass da was Einschneidendes passiert ist zwischen diesen 10.000 Leuten, die ihn wollen, und dann allen, die weggehen, als er zeigt, wer wirklich ist. Und ich finde das krass, dass Jesus zeigt, das bin ich. Wollt ihr nur meine Versorgung oder wollt ihr mein wirkliches Ich? Wollt ihr nur meine Versorgung, euer Wunschbild von mir? Wollt ihr mich nur, solange ich eure Wünsche erfüllen tue, oder wollt ihr wirklich mich haben? Und alle verlassen ihn, wenn es darum geht, ihn wirklich zu haben. Und die Frage möchte ich auch uns stellen. Und wir als Gemeinde möchten uns diese Frage immer wieder stellen. Wollen wir den wirklichen Jesus oder wollen wir nur einen Jesus, der uns gibt, was wir jetzt gerade wollen? Wollen wir den wirklichen Jesus und nicht nur seine Versorgung? Wollen wir ihn haben in Hochs und in Tiefs, wenn es uns gut geht und wenn es uns nicht so gut geht oder wenn es uns richtig schrecklich geht, wollen wir dann immer noch den wirklichen Jesus haben? Und ich glaube, das hat so viel damit zu tun, wie ehrlich wir vor Gott kommen. Wie sehr wir Jesus wirklich wollen, zeigt sich daran, wie ehrlich wir sind, wenn wir zu ihm gehen. Weil die Menschen waren nicht ehrlich, wo sie vor Jesus kamen. Sie wollten nicht wirklich Jesus. Sie haben zwar am Anfang gesagt, Rabbi, Lehrer, aber als er sie lehren wollte, sind sie alle weggegangen. Und wenn wir zu Gott kommen, sagen wir, du darfst uns lehren und ich bin ehrlich vor dir und ich sag dir, ja, hier trifft das, was du sagst, Gott, hier trifft es mich. Hier habe ich eine Liebe in mir, die ich eigentlich lieber nachgehen würde als dir. Oder hier habe ich mehr Lust auf Komfort als eigentlich auf dich. Und dann ganz ehrlich vor Gott zu sein, ich habe mehr Lust auf dieses, ich habe mehr Lust auf das als auf dich. Und wenn die Leute sich von Jesus hätten konfrontieren lassen und sich gesagt hätten, du darfst uns sagen, dass wir eine falsche Reihenfolge der Liebe haben, dann hätten sie bei ihm bleiben können. Aber sie haben wie diese Konfrontation nicht ausgehalten, dass Jesus ihnen wirklich sagt, wer Jesus wirklich ist und was er wirklich von ihnen will. In der Mitte der Geschichte, vor dem Sturm, war Jesus ganz alleine mit dem Vater. Er hat sich zurückgezogen von der Menge und war alleine mit dem Vater. Und Jesus war das richtig, richtig wichtig, allein mit Gott zu sein. Es war ihm so wichtig, dass er sogar nachher übernatürliches Wirken gebraucht hat, nämlich über den See laufen, um nachher dort zu sein, wo er wollte. Also Jesus hat Wunder gemacht für sich selber, damit er Zeit hat für den Vater. Und das ist, glaube ich, ein Geheimnis. Wenn wir Zeit haben, ganz allein mit unserem Gott, wo uns niemand sieht, dann merken wir, ob wir wirklich Gott wollen oder ob wir nur seine Versorgung haben möchten. Und in dieser Zeit ganz ehrlich zu sein, ist das, was uns wirklich hinbringt zu Gott und Gott in unser Leben hineinbringt. Ich glaube, so ehrlich zu sein vor Gott und diesen Kampf zuzulassen von unseren Wünschen und dem, was Gott möchte, das entfaltet einen Sturm in uns. Solche Zeiten, dieser Kampf zwischen unseren Prioritäten entfaltet einen Sturm. Und wie in der Geschichte, ich weiß nicht, ob der Johannes das mit dieser Geschichte aussagen wollte, aber wie in dieser Geschichte, wenn wir diesen Sturm zulassen, begegnet uns Gott in diesem Sturm drin. Ich glaube, das Geheimnis von wirklicher Hingabe zu Gott ist, dass wir diesen Sturm von den verschiedenen Wünschen, die wir haben, zulassen, vor Jesus ehrlich in diesem Sturm drin sind. Und dann, wie es in dieser Geschichte heißt, ich lese das mal ganz kurz. Und der See ging hoch, da ein starker Wind wehte. Als sie nun ungefähr 25 oder 30 Stadien gerudert hatten, sahen sie Jesus auf dem See gehen und sich dem Schiff nähern, und sie fürchteten sich. Er aber sprach zu ihnen, ich bin's, fürchtet euch nicht. Da wollten sie ihn in das Boot nehmen, und sogleich war das Schiff am Land, wohin sie fahren wollten. Die Szenerie muss man sich richtig krass vorstellen. Es ist Nacht, ein Sturm tobt, sie sind am Rudern in den hohen Wellen, und dann kommt ein Mann und er läuft auf dem Wasser durch die Finsternis und nähert sich ihnen, und sie wollen ihn ins Boot nehmen, und zack, sind sie drüben und der Sturm legt sich. Und ich glaube, genau gleich ist es mit unserem Leben. In diesem Kampf nach Ehrlichkeit und nach Hingabe, wenn unsere Emotionen hochgehen und unsere Sehnsüchte sich ausspielen, wenn wir da ehrlich vor Gott sind, dann begegnet er uns in diesem Kampf. Er kommt zu uns, er holt uns ab. Das ist, was Jesus macht. Er sendet uns den Heiligen Geist. Er versorgt uns. Er sagt, ich bin eure Sättigung. Ich gebe euch, was ihr braucht. Und was brauchen wir so oft mehr, als dass er uns nimmt und verändert, dass er unsere Sehnsüchte, die wir haben, nicht alle stillt, sondern uns die wirklich wichtigen Sehnsüchte geben tut. Und so ist die wahre Sättigung, diese wahre Gemeinschaft mit Jesus zu haben, diese ehrliche, wirkliche, innige Hingabe und Gemeinschaft mit Jesus. Und ich kann euch so fest ermutigen, dass ihr im Gebet zu Gott kommt und sagt, ich sehne mich nach diesem und diesem. Wenn du still bist, einfach mal still bist und es schaffst, mal eine halbe Stunde lang nicht aufs Handy und auf den Fernseher und auf andere Dinge zu schauen, dann merkst du, was deine wirklichen Sehnsüchte sind. Und dann sagst du Gott, das ist meine Sehnsucht. Das ist das, was ich will. Aber ich will, dass du meine wirkliche Sättigung bist. Dass dich zu haben mir genug ist. Dass wenn ich von deiner Liebe weiß und in dieser Gemeinschaft bin, nichts anderes mehr brauche. Und Gott wird dir begegnen. Ja, so versorgt er uns mit dem, was wir wirklich brauchen. Wir haben jetzt von Versorgung gehört auch. Und ich habe davon erzählt, dass Gott viel finanziell und in vieler Hinsicht wirklich Wunder tut und 5.000 oder 10.000 mit Essen versorgen kann. Und vielleicht erlebst du großen Schmerz und erlebst du keine Versorgung und merkst du nicht, dass Gott dich liebt. Und wenn du in so einer Situation bist, in so einer Tiefe, möchte ich dich ermutigen, such dir jemanden und bete mit ihm. Bleib nicht alleine in solchen Finsternis, sondern bete mit Menschen. Du kannst irgend hier auf jemanden zugehen oder eine Kleingruppe gründen oder mit jemandem sagen, lasst uns treffen. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, dass wir uns nicht alleine lassen, dass wir uns selber nicht alleine lassen, indem wir uns selber hineinbegeben in ein Gespräch mit anderen Menschen. Und vielleicht merkst du auch, ich habe Nöte in meinem Leben, ich erlebe Gottes Versorgung nicht. Dann kann ich dir auch ans Herz legen, bete mit Menschen, weil Gott tut große Wunder. Und ja, wir möchten jetzt als Gemeinschaft, als Gemeinde einfach zusammen noch vor Gott beten. Ja Gott, wir haben viele Sehnsüchte und Wünsche und Dinge, nach denen wir uns ausstrecken und Nöte in unserem Leben, wo wir eingreifen, erhoffen, wo wir hoffen, dass es anders wird, wo wir hoffen, dass sich was ändern tut, dass Linderung kommt, dass endlich eine Sättigung kommt, dass endlich Schmerzen weggehen. Und Vater, wir bringen das alles vor dich. Wir bringen dir unsere Wünsche und unsere Schmerzen vor dich. Und du siehst das, du siehst, was Menschen erleben, was für krasse Sachen Menschen hindurch müssen. Du siehst auch, wo wir stehen. Und ich bitte dich, dass du uns begegnest dort drin. Und ich bitte dich, dass du uns veränderst. Ich bitte dich, dass du uns aufzeigst, dass dich zu haben alles ist, dass dich zu haben genügend tut. Und Vater, ich bitte dich, dass du uns zu einer Gemeinde machst, die den wahren Jesus sucht und nicht nur nach einem Wunschbild sich ausstreckt, sondern wirklich nach dir. Und ich danke dir, dass dieser Morgen hier dazu dienen durfte, dass du uns begegnet bist, dass du uns deine Größe gezeigt hast, deine Liebe, dass du als Gott zerbrechlich geworden bist in Jesus am Kreuz, damit wir dich haben können. Und dass du da bist, während wir dich anbeten, während wir dich groß machen, in unserer Gemeinschaft bist. Danke, Vater. Danke, Jesus, bist du so viel für uns. Danke, Jesus. Ich bitte dich, ja, dass du wirklich mit uns in den Alltag, in die nächste Woche kommst. Amen. Ja, dann verabschiede ich den Stream ganz herzlich. Gott mit euch. Und Gotti, gibt es noch irgendwelche weiteren Punkte? Ja.